Showcamp 2019. Florian Hoppe spricht zum Thema Problem, was Schuld mit uns macht.
Guten Abend miteinander.
Servus.
Seid ihr noch bedächtig? Nee. Ja, wir haben hier gerade von einer Geschichte gehört, gesehen, wo jemand sich in eine Sünde verstrickt hat. Sünde ist ein Fehlverhalten oder wenn man auch seinen eigenen Maßstäben oder anderen Maßstäben irgendwie nicht so nachkommt, wie man es eigentlich möchte. Und das ist das, was der Junge, den ihr wahrscheinlich kennt, gerade durchlebt hat. Und was ihn irgendwo auch herausfordert, was irgendwo so auch seine Schwierigkeit darstellt, was ein Problem darstellt. Und das ist auch das, worum es heute geht, was Schuld mit uns macht. Immer wieder häufen wir Schuld an, immer wieder werden wir schuldig an anderen. Und ich finde es sauspannend, was Jesus darüber denkt, dem werden wir uns heute ein bisschen angucken und wie er damit umgeht. Aber zum Anfang eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da gab es einen Tante Emma Lädele. Kennt ihr das? Wer hat es auch bei sich im Ort gehabt oder hat es vielleicht noch im Ort? Ja, manch einer? Genau. Ein Tante Emma Lädele ist quasi ein kleiner Laden, wo meist eine ältere Dame, in unserem Fall war es eine sehr alte Dame, irgendwelche kleinen coolen Sachen verkauft. Süßigkeiten, manchmal auch Obst, keine Ahnung. Bei uns gab es immer so Süßigkeiten in so kleinen Holzboxen. Und die Oma, die hat nicht so häufig die Süßigkeiten ausgetauscht. Das heißt, wenn du manchmal dort Gummibärchen gekauft hast, dann musst du eher lutschen als beißen. Das nur mehr ging. Aber das war immer sehr abenteuerlich, wenn man da reingegangen ist. In einer Woche hatte dieses Lädele da eine besondere Aktion. Nämlich, die hatte Kuscheltiere. Recht günstig verkauft hat. Das waren keine Kuscheltiere, sondern eher Kuschelgemüse. Das war so eine Gurke und so ein Kürbis mit so einem Gesicht drauf, mit so Füßen dran. So, wir haben damals 2 D-Mark gekostet, heute 1 Euro. Und in meiner Klasse hat jeder so ein Gemüseding bekommen gehabt, so ein Kuschelgemüse. Und so habe ich gedacht, ach, ich will auch sowas haben. Da habe ich meine Mama gefragt, Mama, ich möchte auch so einen Kuschelkürbis haben. Meine Mama hat gesagt, nee, das brauchst du nicht. Aber ich hatte so ein bisschen unter den Fingern gejuckt, Mensch, das wäre schon super cool, wenn ich das haben würde, weil alle haben das. Ich will das auch haben. Und dann habe ich mir den Plan gesetzt, ich warte an einem Mittwoch nach der Schule ein bisschen länger, bis alle anderen schon nach Hause gegangen sind. Und dann gehe ich ein bisschen später los. Und die Frau, die hat nämlich immer nachmittags diesen Ständer mit den Kuscheltieren draußen vor die Tür gestellt. Und dann sage ich, ja, ich warte ein bisschen, bis alle Schüler weg sind. Und dann schleiche ich mich an das Lädele ran, an diesen Ständer mit diesen Kuscheltieren. Und wenn die alte Dame nicht guckt, greife ich zu, stecke den in die Jacke und renne weg. Gesagt, getan. Angepirscht, geguckt, die Oma hat nicht geguckt, zack, das Ding genommen, in die Jackentasche und ab. Und dann, als ich um die Ecke war, habe ich dann dieses Kürbis-Ding rausgeholt. Dann so, oh cool, ich habe das hier jetzt, super geil, yes, mein Ding, super. Bin nach Hause gegangen, dann Mama, ich habe jetzt auch so ein Kuschelkürbis-Teil. Dann meine Mama, ah, toll, Flo, schön, wo hast du denn das jetzt her? Und ich so, die Oma hat die verschenkt an alle Kinder. Dann, oh cool, super, richtig schön. Dann, ja, toll. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe die Tür zugemacht und wollte mit diesem Kürbis spielen. Stehe ihn dahin und dann guckt mich dieses Kürbisgesicht so an und irgendwie merke ich so eine richtige Schwere in mir. Weil ich hatte gerade 2 massive Fehler begangen. Zum einen habe ich dieses Kuscheltier da geklaut. Ich habe nichts dafür bezahlt, habe es einfach mitgehen lassen. Und zum mal Überfluss noch habe ich meine Mama angelogen. Das war jetzt eher nicht sonderlich löblich. Und dann guckt mich dieser Kuschelkürbis an und irgendwie hatte ich gar keinen Bock mehr, mit dem zu spielen. Also das war mir in diesem Moment ist mir vergangen und ich habe geweint und war traurig, war enttäuscht von mir selber und habe in mir ein Schuldgefühl. Mein Gewissen hat mich geplagt, an mir genagt, an mir gebissen und hat mich eigentlich dieses Kuscheltier zu 0% genießen lassen. Und dann bin ich da in meinem Zimmer gesessen und ich wusste, ich muss was anders machen. ich muss die Situation irgendwie lösen. Und gefühlt saß ich 2 Stunden in meinem Zimmer. Ich glaube, in der Realität waren es 3 Minuten. Das Gefühl in mir wurde immer ärger und ärger und ärger. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin aus der Tür raus und bin zu meiner Mama gegangen. Mama, wie so ein Häufchen Elend. Mama, ich habe das geklaut. Also meine Mama vorgeheult. Und meine Mama war sehr gnädig. Normalerweise habe ich immer Gameboy-Verbot bekommen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Okay, einer hat sie gesagt, okay, hey, das kann passieren. Das war definitiv nicht richtig, aber das kann passieren. Jetzt gehst du morgen dorthin, erklärst alles und gibst es zurück. Das war schon Strafe genug, muss ich ehrlich sagen. Also das war Strafe genug. Da bin ich wie so ein geschundener Hund dann dort angekrochen kommen bei dieser Oma und habe das zurückgegeben. Aber auch sie hat dann auch mich böse angeguckt. Aber ich bin nochmal mit keinem blauen Auge davon gekommen. Ja, warum habe ich das empfunden in diesem Moment? Weil ich ein Gewissen in mir habe, was mir sagt, was richtig und falsch ist. Und wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann kommt ein Gefühl auf, ein richtig beklemmendes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Schuldgefühle oder ein Schuldgefühl. Das irgendwie tief geht und bei mir zumindest Mark und Bein erschüttern kann. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dieses Gefühl, boah, das frisst sich tief, 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 tief rein und irgendwie gebraucht es eine Lösung. Und ich mag mich jetzt mal auf ein Gedankenspiel einlassen. Ich habe gestern ja erzählt von diesen Stempeln, von diesen Bannern, die man so über seinem Leben hat. So ein Wort, das manchmal so über einem steht. Und das spricht man immer wieder aus oder denkt es auch immer wieder. Und Jesus, Gott, der hat eigentlich ein ganz anderes Banner für uns gedacht. Der hat uns geschaffen, der hat sich was ganz anderes für uns ausgedacht, aber wir selber, wir klemmen wir diese Banner über uns. Und ich glaube, wenn Gott darauf guckt, was wir manchmal, wie wir manchmal über uns selber denken, was wir auch manchmal aus unserem Leben machen, dann ist Gott, glaube ich, ein klein bisschen enttäuscht. Und er ist nicht enttäuscht nur, weil wir böse Sachen übereinander denken, sondern auch, weil wir oft Fehler machen. Dinge tun, die nicht richtig sind, einen Fehler begehen. Das nennt die Bibel Sünde. Und Gott weiß, und das finde ich krass, dass es nicht so ganz einfach ist für uns. Wir kriegen es oft nicht hin, die Dinge richtig zu machen und so zu machen, wie wir eigentlich sollten. Wie ich habe gesagt, ich war ein Kind, aber trotzdem hat es mich schon unter den Fingern gegessen, diesen Kürbis haben zu können. Wäre total banal, total dumm. Aber weil ich ihn nicht haben konnte, wollte ich ihn unbedingt haben. Und dieses Gefühl, dieses Wollen, dieses Verlangen, das ist ganz tief in uns drin. Und Gott weiß das. Das beginnt ganz am Anfang von der Bibel, beginnt es schon mit der Geschichte von Adam und Eva, wo Gott sagt, liebe Leute, ich habe hier einen super fancy Garten, okay? Und in dem könnt ihr umeinander laufen und da gibt es 1000 Trilliarden von Früchten und die schmecken alles super geil, okay? Schmecken richtig gut. Ich war mal in Südamerika und dort gab es Mangos und Ananas und alles direkt von der Pflanze. Also wenn du so eine Frucht isst, puh, Vitamin C, puh, also da gehen deine Synapsen raschen vollkommen aus, gar nichts gegen das Supermarkt-Obst, was man hier in Deutschland bekommt. Super geil. Und so stelle ich mir so vor, dieses Obst, was sie dort essen konnten, alles war 10 von 10. Richtig gut. Und dann sagt Gott, hey, und übrigens, ich habe noch so einen Baum, der sieht auch ganz nice aus, der steht so relativ zentral und jo, also von allen anderen könnt ihr essen, aber von dem nicht, okay? Den lasst ihr vielleicht einfach mal links liegen, weil das andere easy, aber den nicht. Und ihr kennt die Geschichte, es kribbelt unter den Fingern. Also das sind alle Früchte der Hammer. Aber wenn wir die haben könnten, das wäre top. Und das ist diese Anfechtung. Und es passiert, dass sie davon essen und das ist der Sündenfall. Das ist die Geschichte, die wir da ganz am Anfang der Bibel lesen. Und es zieht sich durch wie so ein Motiv, wo es immer wieder darum geht, hey, wir Menschen, wir tendieren immer wieder auch zu Schlechtem. Und Gott weiß das. Und deswegen hat Gott sich gesagt, Mensch, wir müssen da etwas verändern. Wir müssen den Menschen helfen, das Richtige zu tun, das Richtige umzusetzen. Und so hat Gott gesagt, okay, hey, es soll sowas geben wie ein Gesetz. Regeln. Ich habe euch ja gestern mal von den 10 Geboten erzählt. So altes Testament, wo Gott mit Israel unterwegs ist und dort Gott ein paar Regeln aufstellt. Hey, wie funktioniert das Zusammenleben miteinander? Wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Und hier sagt Gott, hey, die 10 Gebote und dann noch viele weitere Gebote, die Gott aufstellt, die ihr tun dürft. Und so funktioniert Zusammenleben. In Deutschland ist es nicht anders. Auf dem Pro-Camp ist es nicht anders. Wir brauchen Regeln, Gesetze, quasi faktisch das gleiche Wort, damit Zusammenleben funktioniert. Wenn wir keine Regeln, keine Gesetze haben, herrscht Anarchie und das ist sicherlich ein Platz, wo keiner von uns leben möchte. Weil da ist man nicht sicher. Da kann man zwar tun lassen, was man will, aber das hat auch definitiv große, große und dunkle Schattenseiten. Gott weiß das. Gott weiß, wir tendieren irgendwie zu dem Falschen, irgendwie zu dem Bösen und deswegen hat er ein Gesetz eingestellt, das uns dabei hilft. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, in Deutschland haben wir eine Straßenverkehrsordnung. Ich weiß nicht, wer von euch macht denn gerade seinen Führerschein oder ja, ein paar Hände gehen hoch oder hat ihn sogar schon. Wenn man da unterwegs ist, Fahrlehrer und der erklärt einem den ganzen Spaß, wie das alles funktioniert, dann sagt er irgendwann mal auch, hey, es gibt eine Straßenverkehrsordnung. Aha, interessant, es gibt Schilder und alles Mögliche. Und somit gibt es auch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Innerorts fährt man 50 und wenn dein Schild was anderes sagt, fährt man was anderes, aber man hält sich daran, hoffentlich. Aber der deutsche Staat weiß, wir Menschen, wir Deutschen, wir wollen pünktlich sein, aber wir fahren nicht immer pünktlich los. Dementsprechend muss man manchmal ein bisschen schneller fahren, um dann von A nach B zu kommen. Aber das kann auch gefährlich sein. Und so hat sich der deutsche Staat einen Geniestreich einfallen lassen und hat Blitzer erfunden. Ja, genau. Hat nicht so viele Fans hier, nachvollziehbar. Das sind diese grauen Kästen, die man manchmal sieht. Und wenn du rote Ampel, Ding Dong, wenn du zu schnell fährst, dann blitzt das Ding. Und dann kriegst du ein nettes Ticket nach Hause, wo es heißt, lieber Herr sowieso, liebe Frau sowieso, danke für 15 Euro oder was auch immer. 20, 25, 30, was auch immer. Manchmal auf Führerschein weg, das kann ganz bitter sein. Aber hoffentlich passiert es nicht so häufig. Ich war mit meiner Freundin in den USA letztes Jahr und die haben eine andere Methodik. Finde ich sau interessant. Die arbeiten ganz wenig mit Blitzer. Also weil normalerweise, wenn du keinen Blitzer hättest, müssten ja in jeder Straßenecke Polizisten stehen und die dich dann quasi mit irgendwelchen Geräten blitzen. In den USA, da machen die es einfach anders. Da sagen die, nö, wir geben da kein Geld für aus, für Blitzer und für Polizisten, die es machen. Gibt's auch, aber wenig. Wir machen da eine andere Methode. Die machen einfach in die Straße rein solche Bodenwellen. Okay? Aber das ist richtig übel. Das heißt, wenn du da drüber haust mit, was ich, zu schnell, dann haut es erstmal deinen Stoßdämpfer da ordentlich rein. Und wenn du richtig zu arg schnell da drüber donnerst, dann ist dein Auto halt kaputt. Das ist auch eine Methode, mit der man das machen kann. Somit sparen sich das. Der Sinn dahinter ist, hey, es gibt Regeln und an diese Regeln muss man sich halten. Und wenn man sich nicht an diese Regeln hält, dann hat das Konsequenzen. Dann hat man ein Problem. Hey, und bei Gott ist es nicht anders. Gott hat Regeln, Gott hat Gesetze aufgestellt, wo er gesagt hat, okay Leute, so funktioniert es und damit das Zusammenleben zwischen dir und mir funktioniert, muss ich daran gehalten werden. Und ein Gesetz ist aber nur so viel wert, eine Regel ist nur so viel wert wie seine Konsequenzen. Und wenn du dich nicht dran hältst, bupp, dann müssen die Konsequenzen fallen. Und da werden wir jetzt eine Geschichte hier anschauen. Ich möchte euch die gerne mal erzählen. Wir befinden uns im Neuen Testament. Und dort kommt Jesus auf den Plan. Jesus, ich weiß nicht, ob du von dem Namen schon mal gehört hast, das ist der Sohn Gottes. Jesus ist gleichzeitig Gott und Mensch. Okay, klingt abgefahren, ist auch super schwer nachzuvollziehen, aber das ist wahr. Jesus ist gleichzeitig Gott und Mensch. Und das Neue Testament, dieser zweite Teil von der Bibel, der erzählt die ganzen Geschichten mit Jesus. Jesus selber war sehr religiös, sehr gläubig. Ich meine, er war selber Gott, also es wäre irgendwie strange gewesen, wenn nicht. Aber Jesus, der hat an Gott geglaubt, war selber Gott und hat von Gott her gelebt. Deswegen war es Jesus ganz arg wichtig, in den Tempel zu gehen. Der Tempel im alten Israel, das war das Wohnzimmer Gottes. Okay? Dort hat Gott gewohnt, gethront, was nicht, ob man sagen kann, vielleicht sogar gechillt. Dort war Gott im Tempel. Dort ist man vorbeigegangen, um Gott zu begegnen, um zu beten, um zu opfern, um dort zu sein. Und Jesus, der ist früh morgens dort in den Tempel gewesen. Aber Jesus merkt schon, als er in den Tempel reingeht, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist da Tumult, Unruhe. Und Jesus geht dort zum Beten hin und auf einmal sieht er, wie eine volle Ladung Schriftgelehrten auf ihn zukommen, sogenannte Pharisäer. Das sind Leute, Juden, die kannten sich mit dem Alten Testament richtig gut aus. Die meisten von denen konnten sogar das komplette Alte Testament auswendig. Alter Latz, oder? Das ist ein dickes Ding. Konnten die auswendig, die wussten alles und das waren die sogenannten Moralapostel, okay? Die kannten jede Regel, die wussten alles, was man machen muss. Die hatten sogar noch Sonderregeln, um es noch strenger und noch schwieriger zu machen. Und das sind die Pharisäer, das sind die Schriftgelehrten. Die waren damals Helden, weil so wie die gelebt haben, boah, so kann keiner von uns leben, abgefahren. Und die wollten das Volk immer wieder dazu bringen, hey, haltet diese Regeln, diese Gesetze ein. Das ist ganz arg wichtig. Das war so denen ihre Denke. Und da kommt so eine ganze Ladung Pharisäer auf Jesus zu. Und die waren immer nicht so ganz grün miteinander. Die Schriftgelehrten, die hatten oft eine andere Meinung wie Jesus. Zum Beispiel hatten die mal die Jünger von Jesus erwischt, wie sie am freien Tag, an dem ihrem Sonntag, der nennt sich Sabbat, Ehren geerntet haben. Und dann kamen die Schriftgelehrten hin und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, was ist denn hier los? Die Jünger können doch nicht hier einfach Ehrenernten am freien Tag, keiner darf arbeiten da. Und dann hat Jesus so ganz locker auf eine kleine Geschichte im Alten Testament verwiesen, wo König David, ein ganz wichtiger Mann, das Gleiche gemacht hat. Und dann waren sie plötzlich still. Also der hat immer mal ein bisschen an den Karren gefahren, weil er manche Sachen anders gesehen hat. Und was das ganz Spannende war, Jesus selber hat zwar manche Sachen anders gesehen, aber hat immer wieder gesagt, das gesamte Gesetz muss erfüllt werden. Aber er versteht es irgendwie anders. Und manchmal erfüllt er überhaupt das Gesetz. Und das wird nachher noch sehr spannend werden. Die Pharisäer kommen auf Jesus zu und sagen, Jesus, wir haben hier einen Fall für dich. Und dann öffnet sich so diese Pharisäer-Packung da. Und dann ist dort in der Mitte zusammengekauert, wie so ein absolutes Häufchen Elend, zerheult, geschunden, was auch immer, eine Frau. Und die kniet dort am Boden, weint und ist komplett fertig mit der Welt. Und die ist da in der Mitte von diesen Pharisäern. Und dann sagen diese Pharisäer zu Jesus, Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch erwischt. Ehebruch, weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr schon mal selber Opfer von sowas geworden seid oder selber schon mal Täter gewesen seid. Das ist eine hässliche Kiste. Wenn Ehebruch passiert, wenn Beziehungsbrüche passieren, wenn man den Partner betrügt, den Freund, die Freundin betrügt, wenn es in der Familie passiert, boah, das ist immer eklig. Das ist immer richtig übel, weil es zerstört Vertrauen. Manche Leute gehen kaputt darunter und die allermeisten Beziehungen, auch Ehen, gehen unter sowas kaputt. Definitiv keine schöne Sache. Und diese Frau wurde auf frischer Tat dabei ertappt. Ob sie verheiratet war oder der Mann, mit dem sie da Sex hatte, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ist dort Ehebruch passiert und das war ein Fehler. So, das Krasse ist aber, Ehebruch im alten Israel ist nicht einfach nur der Fall, dass man dann irgendwie das Vertrauen verliert oder eine Beziehung kaputt geht, sondern, und das sagen die Pharisäer auch, wenn man beim Ehebruch erwischt wird, im alten Israel stand da drauf die Todesstrafe. Eine Person, die beim Ehebruch erwischt wird, muss gesteinigt werden. Ich habe euch mal den Text, Gesetzestext mitgebracht. 3. Mose 20, Vers 10, das ist im Alten Testament, dort heißt es, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Puh, das ist knallhart. Das ist knallhart. Diese Frau wurde dabei erwischt. Was bedeutet das? Das ist ihr Todesurteil. Das ist ihr Todesurteil. Und das finde ich krass. Und das ist kein Wunder, dass diese Frau komplett fertig ist mit der Welt, mit dem Leben und kniet dorthin und da geht gar nichts mehr. Und die Pharisäer, die wollen Jesus jetzt eine Falle stellen. Die wollen Jesus jetzt herausfordern. Was haben sie immer wieder gemacht? Diese Frau hat wirklich Ehebruch begangen, das ist klar. Aber sie wollen jetzt schauen, was macht Jesus? Weil das Gesetz sagt so und so. Jesus, der selber ja behauptet, Gott zu sein, beziehungsweise es wird über ihn behauptet, der muss dem jetzt ja Folge leisten. Der kann jetzt nicht plötzlich da in eine andere Richtung argumentieren. Und so provozieren sie und stellen Jesus vor eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht, aber ich möchte euch jetzt mal 3 Szenarien vorstellen, wie Jesus darauf reagieren könnte. Okay?
Szenario Nummer 1. Jesus wird von diesen Pharisäern dort überrascht und plötzlich gehen die auseinander und diese Frau ist dort und dann sagen die Pharisäer, Jesus, die Frau wurde beim Ehebruch erwischt und jetzt muss sie gesteinigt werden. Und Szenario Nummer 1, Jesus reagiert folgendermaßen. Du Schlampe. Geht gar nicht, was du hier gemacht hast. Die Regel ist ganz klar geschrieben. Wie kannst du hier Ehebruch betreiben? Absoluter Fail. Bist du komplett dumm oder so? Also, da ist die Todesstrafe. Aber ganz ehrlich, das kann man nicht bringen. Das wäre no way. Was du verdient hast, Bitch, ist auf jeden Fall zu sterben, okay? Keine Chance. Das ist Szenario Nummer 1. Entschuldigung, wenn ich euch erschreckt habe. Szenario Nummer 2. Jesus, wieder gleiches Setting. Die sind dort um diese Frau drumherum. Diese Frau kniet dort am Boden, ist komplett zerheult, zerschunden, alles Mögliche geschlagen worden, was auch immer. Und Jesus sagt sich, okay, call the squad. Ja, ich brauche jetzt meine Jünger hier, die mir ein bisschen aushelfen. Okay, und die Pharisäer labern, ja, das Gesetz von Mose sagt, die Frau muss gestorben werden. Jesus so, easy, Leute. Easy, ja. Jesus war eh ein bisschen ruhiger, man gechillt, also, na komm, also, machen wir mal ganz langsam hier und währenddessen versucht er so seine Jünger, die so im unmittelbaren Umfeld waren, zu animieren, okay Leute, Peter, Andy, John, auf geht's, wir müssen die Frau hier rausholen, das wird jetzt sonst eine hässliche Kiste werden, okay, auf geht's. Und dann sagen die Pharisäer so zu ihm, also Jesus, was sollen wir jetzt mit der Frau machen? Und Jesus, der kontert mit einer Frage, das hat er immer gemacht. Konnte mit der Frage, hey Leute, kennt ihr eigentlich einen Wayne? Und ihr müsst euch vorstellen, das ist 2000 Jahre vor heute, okay? Das heißt, die wussten die Antwort auf die Frage nicht, okay? Kennt ihr eigentlich einen Wayne? Und dann sagen die so, nee, Mann. Und der Jesus so, Wayne interessiert's. Und in dem Moment kommen da der Peter und der Andy und der John und schnappen die und rennen weg und Jesus auch gleich hinterher und easy, okay? Das wäre Szenario Nummer 2. Das finde ich ja geil, okay? Nehmen wir Szenario Nummer 3, okay? Szenario Nummer 3 ist folgendermaßen, wieder gleiche Geschichte. Die Menge öffnet sich, Jesus sieht diese Frau und sie sagen zu Jesus, Jesus, also die Frau wurde beim Ehebruch erwischt. Scheiße. So, muss gesteinigt werden, okay. Und Jesus, der schiebt jetzt einen auf Igno, okay? So, der beugt sich runter, so hier in den Staub und sagt sich, oh, ich spiele es ein bisschen im Staub rum. Okay, so la di da 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 da. Wenn unsere Kids unten da beim Sandkastenspielen beobachten können von den Mitarbeitern hier, da werdet ihr es auch immer wieder sehen. Ja, die da da da. Spielen da ganz seelenruhig im Sand, im Dreck. Und er ignoriert sie einfach. Er sagt sich einfach, kein Bock auf den ganzen Müll hier. Er ignoriert sie. Diese drei Szenarien gibt es. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du jetzt gerne die Bibelstelle aufschlagen. Wir werden jetzt gleich nachlesen, welches von den drei Szenarien stimmt. Johannes 8 darfst du aufschlagen. Das findest du im Neuen Testament. Jawohl, ja, da wird schon spekuliert, was wohl die richtige Antwort sein wird. Johannes 8. Das ist super, dass ihr da alle spekuliert. Wir werden es gleich alle wissen. Johannes 8, könnt ihr mal aufschlagen, wer die Bibel dabei hat oder das Handy oder so. Genau, seid ihr dabei? Findet ihr im Neuen Testament, also relativ am Ende von der Bibel. Und bei den vier Evangelien ist es das allerletzte. Okay, also da kommt Matthäus, Markus, Lukas und dann kommt Johannes. Okay, seid ihr bereit? Johannes 8, ab Vers 5 lesen wir. Johannes 8. Ab Vers 5. Ich lese es mal vor. Und hört gut zu, jetzt wisst ihr gleich die Antwort. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Und jetzt sagen die Pharisäer zu Jesus, du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also Szenario Nummer 3 ist es. Ich lese den Text gleich weiter. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und Jesus sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist,
werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich finde die Reaktion von Jesus mega, mega krass und mega, mega beeindruckend. Ihr fragt euch vielleicht, was macht Jesus da? Warum beugt er sich darunter in den Dreck? Man ist sich nicht ganz sicher, was es bedeutet, aber eine Möglichkeit ist, es gibt einen anderen Vers in der Bibel, in Jeremia 17, Vers 13, das ist so ein Prophet, den auch die Pharisäer sehr gut kannten, sogar auswendig kannten. Und in diesem Vers heißt es: Und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Ich glaube, was Jesus macht, ist, als er dort sich runterbeugt, schreibt er die Namen von diesen Pharisäern, die er eigentlich gar nicht kennen könnte, aber ist ja Gott. Schreibt er die Namen von diesen Pharisäern dort in den Dreck, um ihnen eine Sache aufzuzeigen. Hey Leute, ihr seid kein Deut besser wie diese Frau. Weil das Ding war, die Pharisäer, die waren zwar die moralischen Superapostel da, die konnten alles richtig machen und die hatten nach außen hin so voll den Schein, als wären die perfekt. Aber Gott, der sieht nicht, was vor Augen ist, sieht er auch. Aber Gott sieht vor allem das Herz. Und Gott sieht, Jesus sieht ganz genau, was diese Leute gedacht haben, was in dem Herzen dieser Leute vor sich ging, und wussten ganz genau, dass sie genauso Sünder sind wie diese geschundene, elendige Frau, die dort auf dem Boden kauert, komplett alleine und mit dem Leben eigentlich abgeschlossen hat. Puh, und das finde ich krass. Und als sie das mitbekommen, dass Jesus ihren Namen dort reinschreibt, gehen sie betrübt weg, laufen fort, weil sie wissen, wir können keinen Stein auf sie schmeißen, denn diese Frau ist genauso Sünder, genauso falsch wie ich. Und ich finde es krass, Jesus, der richtet sich dann auf und guckt umher. Ich finde es so stark, wie das erzählt wird. Jesus aber richtet sich auf und sprach zu ihr: Hey Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Alle Leute sind gegangen und keiner ist mehr da, der sie steinigen möchte. Und ich finde es beeindruckend, was da passiert ist. Jesus hat nicht hier nur einfach wieder mal so eine Zwickmühle super gut umspielt, die ihm die Pharisäer versucht haben zu stellen, sondern Jesus hat einer Frau das Leben gerettet. Okay? Diese Frau wäre einfach gestorben an diesem Tag. Die Frau wäre einfach verreckt. Und Jesus rettet dieser Frau das Leben. Jetzt wirst du aber vielleicht zu mir sagen: Hey, also das ist ja schon irgendwie cool, dass das Jesus macht. Hey, aber ist es nicht eigentlich wie Szenario Nummer 2? Szenario Nummer 2 hatte ich euch ja erzählt, Jesus, der im Endeffekt sagt: Da ist alles kein Problem. Die Frau jetzt da gesündigt hat, Ehebruch ist halt scheiße, aber komm, jetzt easy, also jetzt gehen wir mal weiter, brauchen wir jetzt nicht hier uns groß mit aufhalten. So klingt das ein bisschen, oder? Jesus sagt einfach: Schwamm drüber, easy, entspannt, komm, jetzt mach dir keinen Kopf über diesen Ehebruch, jetzt kann passieren, jetzt hörst halt auf damit, aber okay, komm. Also, jetzt gehen wir einfach weiter. So klingt das doch ein bisschen, oder? Und das Abgefahrene ist doch, ich habe vorhin gesagt, Jesus ist Gott. Und jetzt, vorhin haben die Pharisäer dieses Gesetz vorgestellt. Und haben gesagt: Hey, im Gesetz von Mose steht drin, wer Ehebruch betreibt, muss getötet werden. Und jetzt ziehen wir eins und eins zusammen. Jesus selber ist ja Gott. Und von wem kommt dieses Gesetz? Von Gott. Das heißt, widerspricht sich Jesus jetzt hier? Widerspricht er seinem Vater und macht genau das Gegenteil von dem, was eigentlich in dem Gesetz steht? Oder was ist jetzt hier der Sinn an dieser Stelle? Und ich finde es abgefahren, weil das ist genau nicht das, was passiert. Diese Frau hat eine Sünde begangen, die eigentlich des Todes würdig wäre. Und eigentlich hätte sie gesteinigt werden müssen. Das weiß Jesus auch ganz genau. Aber Jesus weiß auch, dass in einigen Monaten von diesem Zeitpunkt an ein Tag kommen wird, wo er selber stirbt. Wo er ans Kreuz geht. Nicht nur für irgendeine Ideologie, nicht nur für irgendeine Ethik oder irgendeine Idee, sondern für Menschen, die er frei machen möchte von Sünde und Schuld. Dieser Jesus wird am Kreuz für diese Frau sterben. Und deswegen kann Jesus sagen, das Gesetz wird erfüllt werden. Und es klingt vielleicht hart, das Gesetz muss erfüllt werden, aber das Krasse ist, Jesus ist derjenige, der selber sein Leben hingibt für diese Frau. Und ich muss sagen, das rührt mich zu Tränen, dass das Jesus macht für diese Frau. Er sieht diese Frau in ihrem Elend und reicht ihr die Hand. Aber gleichzeitig sagt er nicht einfach nur Schwamm drüber und diese Regel von vor, was weiß ich, 400 Jahren, ja, die ist alt und die brauchen wir nicht mehr. Nein, Jesus selber geht hin und legt sein Leben hin und sagt, okay, Frau, ich verurteile dich nicht. Nämlich, ich weiß, ich werde in einigen Monaten verurteilt. Dafür und für viele weitere Sünden, für die Sünden der Welt, werde ich verurteilt werden. Und das finde ich abgefahren. Das finde ich krass und das ist wirklich. Amen. Jesus selber legt sein Leben hin für diese Frau, für seine Jünger, die ihn verraten werden und für dich heute, für mich. Jesus macht keinen Halt, sondern er sagt sich, ich nehme das Gericht auf mich und ich löse dein Problem. Ich löse nämlich dein Problem mit Sünde. Ich löse es und gebe eine Möglichkeit, die du haben kannst, nämlich, dass du an mich glaubst und frei wirst von deiner Sünde. Frei wirst von diesem dreckigen Gefühl der Schuld, das dich vielleicht peinigt, das dich vielleicht durcheinander bringt und das dich herausfordert. Ich habe dich im Blick und das ist das Evangelium zusammengefasst. Das ist die frohe Botschaft, die Jesus bringt auf diese Welt. Ich mag euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, dessen Biografie ich gerade lese. Dieser Mann ist der Bibelraucher, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Er ist ein älterer Herr, Wilhelm heißt der. Und dieser Helmi, nennen die den, dieser Helmi, der hatte eine sehr schwierige Kindheit. Seine Mutter, die hat ihn nicht geliebt, die hat ihn ausgesetzt, als er ein Säugling war. Der Vater hat es dann mitbekommen, hat ihn wieder geholt, aber das war ein furchtbares Familienverhältnis. Nicht geliebt, nicht akzeptiert. Nie in den Arm genommen und niemals über ihn gesagt, ich liebe dich. Und so wächst er in absolut zerrütteten Familienverhältnissen auf. Und dieser Helmi kommt ins Heim dann auch, weil die Eltern es zu Hause nicht mehr aushalten mit ihm und ihn eh nicht lieben. Und er fängt an, auch Fehler zu machen in seinem Leben und wird schnell straffällig. Und innerhalb seiner jugendlichen Karriere tötet er zwei Menschen. Einmal bei einem Verkehrsunfall und einmal, wo er betrunken ist, schlägt er einen nieder und der stirbt dabei. So wird er zum zweifachen Mörder und wird verurteilt. Darf ins Gefängnis, muss ins Gefängnis für 20 Jahre. Und dann ist er dort im Gefängnis absolut von der Gesellschaft abgeschottet, ausgeschlossen, weil er gefährlich ist, weil keiner mit ihm was zu tun haben will und mit anschließender Sicherheitsbewahrung, sodass der Typ niemals mehr auf die Gesellschaft losgelassen werden kann. Und auch im Gefängnis, er wollte immer der Starke sein, tut er so, als wäre der Starke innerlich komplett zerbrochen, aber im Gefängnis macht er einen auf dicken Macker und kriegt auch immer wieder von den Wärtern eins drüber, weil er andere Häftlinge schlägt und immer wieder der Größte und Beste sein muss. Und dann muss er in die Arrestzelle. Und die Arrestzelle ist ein Bunker. Da gibt es nicht mal ein Bett. Das ist einfach nur widerlich, wenn du da drin bist, da liegst du auf nackten Steinboden und du denkst dir so, yo, ich weiß nicht, wie ich das jetzt überhaupt aushalten soll. Und in dieser Arrestzelle verbringt er richtig viel Zeit, weil er immer wieder Scheiße baut und sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und in dieser Arrestzelle darf er nichts mitnehmen, gar nichts, außer dort liegt nämlich nur
eine Bibel, mehr nicht. Dort liegt eine Bibel. Und er, weil in der Arrestzelle ist ja furchtbar langweilig, schmuggelt dann Tabak rein in die Arrestzelle, damit er wenigstens rauchen kann. Und die Seiten der Bibel, die sind recht dünn und die bieten sich an als Papier zum Rauchen, sagt er zumindest. Also er sagt, es schmeckt furchtbar wegen der Tinte, aber besser als nichts. Und somit fängt er an, die Bibel zu rauchen. Aber er sagt sich, bevor ich eine Seite aus der Bibel rausreiße, lese ich sie. Und das macht er bei jeder Seite, die er rausreißt. Er liest erst die Seite und reißt sie raus und dann dreht er sich daraus die Kippe und raucht genüsslich. Oder weiß nicht, wie genüsslich das war mit der Tinte. Aber raucht sie. Und so raucht er sich durch die Bibel durch, bis er dann im Neuen Testament ankommt. Und im Neuen Testament liest dieser Helmi von einem Gott, der sagt, Gottes Liebe, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass als wir noch Sünder waren, Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass als wir noch Feinde waren, Jesus hingegeben wurde für uns. Und er liest es und er weiß, er ist ein Feind von Gott. Er hat so viele Fehler gemacht. Er ist ein Feind von jedem. Also natürlich auch ein Feind von Gott. Und er glaubt aber auch nicht wirklich, dass dieser Gott da ist. Aber als er sich so durch die Bibel raucht und immer wieder diese Geschichten dort liest, merkt er, es macht irgendwas in seinem Herzen. Und er sagt sich und fängt dann an zu beten und sagt zu Gott, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann veränder mich. Veränder mich. Und dann passiert's, dass er plötzlich, er merkt es gar nicht wirklich, weniger oft in der Arrestzelle landet. Und er trotzdem weiter die Bibel liest. Er merkt, dass er sich weniger oft rauft mit den anderen Häftlingen und weniger oft nach dieser Anerkennung dringend sucht, der Stärkste und der Beste zu sein. Und er merkt, wie er da irgendwie gar kein Bedürfnis mehr hat. Und dann fängt er an, mehr mit diesem Gott zu reden und zu sagen, okay, irgendwie merke ich, ich verändere mich. Und dann fängt er an, Schuld zuzugeben, weil das ist so ein großes Thema, was ihn beschäftigt. Er hat so viel Scheiße gebaut in seinem Leben. Er hat 2 Menschenleben auf dem Gewissen und viele andere Delikte gemacht, auch mit Drogen und allem Möglichen. Und dann fängt er auch an, den Wärtern zu sagen, was er alles falsch gemacht hat. Und die schmeißen ihn wieder in die Arrestzelle rein, aber eigentlich nur, weil er zugibt, Sachen gemacht zu haben von vor 3-4 Jahren. Aber es ist ihm scheißegal, als er in dieser Arrestzelle landet, weil er merkt eins, dieses dumme Gefühl von Schuld, dieses schwere Gefühl von Schuld, es wird irgendwie leichter. Es wird irgendwie leichter. Und dann geht er hin und schreibt einen Brief an den Oberstaatsanwalt. Weil der Helmi, als der verknackt wurde, wurde der nur für die 2 Todesfälle verknackt. Aber er hat noch vieles, vieles anderes Schlimmes gemacht. Und er sagt sich, okay, hey, das tut mir so gut, diese Schuld abzugeben. Ich schreibe dem Oberstaatsanwalt einen Brief und gebe alles zu, was ich falsch gemacht habe. Puh. Er war nur noch 1 Jahr vor seiner Entlassung. Und dann fängt er an, diesen Brief zu schreiben, klappt ihn zu und schmeißt ihn in den Briefkasten rein. Und die kann ich vorstellen, als die Klappe von dem Briefkasten zugeht, denkt er sich so, scheiße, was habe ich gemacht? Hey, wenn der Oberstaatsanwalt das liest, verknackt er mich nochmal für locker 20 Jahre. Puh, ich bin schon knapp 20 Jahre hier drin. Und dann holt er einen Kleiderbügel und geht in die Klappe rein und versucht diesen Brief wieder raus, aber es geht nicht. Keine Chance. Er kriegt den Brief nicht raus. Und dann geht er weg und überlegt, wie könnte er das hinbekommen. Und als er wieder zurückbekommt, ist der Briefkasten geleert. Und er ist so, shit, der Brief ist weg. Der Brief wurde abgeschickt. Und die nächsten 2 Wochen sind der absolute Horror für ihn. Könnt ihr euch vorstellen? Du wärst kurz vor der Entlassung gewesen, dann denkst du dir, oh komm, jetzt gebe ich alles zu. Und auf einmal fällt dir auf, was du eigentlich gemacht hast. Und so wartet er 2 Wochen lang und auf einmal kommt ein Brief vom Oberstaatsanwalt und es ist ein dicker Brief und er denkt sich schon so, scheiße, dicker Brief, sind immer Anklageschriften, immer. Er kannte sich sehr gut damit aus. Und er legt den Brief vor sich hin, er kann ihn nicht öffnen. Er ist so fertig. Guckt diesen Brief an und wieder eine Woche vergeht und irgendwann rauft er sich zusammen und sagt sich, okay Gott,
ich öffne jetzt den Brief und lese, was da drin steht. Und dann öffnet er diesen Brief und sieht, boah, krasses Schreiben und alles Mögliche, abgefahren. Und er checkt gar nicht so wirklich, weil er komplett fertig ist, was steht dort eigentlich, Und dann liest er weiter und auf einmal liest er eine persönliche Nachricht. Und die beginnt mit, lieber Bruder Bunz. Und dann stellt sich der Oberstaatsanwalt vor und sagt, erklärt ihm, hey, ich bin auch Christ und ich finde es abgefahren, dass Sie hier diese Schuld zugeben. Aber da Sie schon so lange für diese schweren Delikte gesessen sind, möchte ich Ihnen hiermit und heute sagen, dass Sie von allen Anklagepunkten befreit sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Weg nach Hause. Freundlichen Grüßen und den Namen von dem Oberstaatsanwalt. Und er liest diese Botschaft und wisst ihr, was er erlebt dort? Er erlebt dort Vergebung. Die Schuld geht weg von ihm. Dieses tiefe, tiefe, dunkle und hässliche Gefühl von Sünde und von Problemen flacht ab. Und er darf tatsächlich dann rausgehen und lebt bis heute in Freiheit. Und ich finde es abgefahren, was Gott in Menschenherzen anstellen kann. Hey, ich weiß nicht, was du momentan für ein Problem und für eine Sünde so vor Augen hast, was dich vielleicht so beschäftigt. Aber ich will dir sagen, heute Abend ist der Abend, wo du diese Sünde vor Gott bringen kannst. Wir werden nachher eine Time of Praise haben, wo wir hier vorne die Band haben, die Lobpreislieder mit uns singt, die uns mit Gebeten mit hineinnimmt in diese Begegnung mit Gott. Und da lade ich dich ein, sing das Gott. Sing das zu Gott, diese Scheiße, die in deinem Leben abläuft. Diese Herausforderungen und diese Probleme, diese Schuld, die dich gefangen hat, und schrei sie zu Gott. Und ich sag dir eins, Gott wird dich hören. Vielleicht bist du gefangen tatsächlich in Pornografie. Vielleicht bist du gefangen tatsächlich auch in Liebesgeschichten, in hässlichen Lästergeschichten. Vielleicht bist du gefangen darin, immer der Coolste und der Beste sein zu wollen. Es gibt so viele Problemfelder, in denen wir gefangen sein könnten, in denen auch ich gefangen sein kann. Es lohnt sich Gott, diese Dinge hinzulegen. Und ich mag dich auch außerdem dazu einladen, hier im Lobpreis, diese Probleme kann man gerne Gott singen, aber manchmal hilft es auch, mit jemandem darüber zu beten. Und wir haben nachher auch das Zeitraum offen, wo dazu die Möglichkeit ist, aber du kannst auch gerne auf deine Zeltmitarbeiter zugehen und ein Gespräch suchen über dieses Thema. Und ich garantiere dir, sie haben ein offenes Ohr für dich, mit dir durch diese Sachen hindurch zu beten. Ich möchte noch beten. Und Jesus, danke, dass du alles gegeben hast für mich. Du hast die Schuld und die Dunkelheit gesehen. Du hast gesehen, an welchem Loch ich bin. Du hast gesehen, in welchem Loch diese Frau dort kauert. Und wo sie herausgefordert ist und verurteilt ist von der Welt und vom Gesetz. Und Jesus, du guckst diese Frau an und du liebst sie. Und du guckst mich an und du liebst mich. Und du guckst jeden hier an und du liebst uns trotz unserer Fehler, trotz unserer Sünden, trotz unserer Probleme und unserer Dunkelheit, die unser Herz regiert. Und du bist derjenige, der sich sagt, ey, ich nehme es alles auf mich. Ich nehme die Sünde der Welt hinweg. Und ich nehme das Urteil. Und du entlässt diese Frau und sagst zu ihr, sündige fortan nicht mehr. Und du entlässt mich und sagst zu mir, hey Flo, ich nehme deine Sünde auf mich. Und sagst zu dir, sündige fortan nicht mehr. Und du nimmst die Sünde von jedem Einzelnen hier auf dich. Und sagst uns und flüsterst uns liebevoll zu, während du es in den Arm nimmst, sündige fortan nicht mehr. Denn ich habe alles bezahlt. Und du darfst als freier, aufrechter Mensch vor mir stehen und meine Liebe empfangen. Danke, dass du das Kreuz nicht gescheut hast, sondern dass du es für uns genommen hast. Danke, dass du für uns alles gegeben hast. Danke, dass wir dir so viel wert sind. Amen.